Für mich persönlich ist das das Wissen, was ich im Kopf habe, mit anderen zu teilen. Denn ich kann mir in meinem Kopf alles Mögliche ausdenken und alle möglichen Ideen haben, egal wie gut oder schlecht sie sind. Im besten Fall habe ich Erkenntnisse und kann sie den Leuten erzählen oder ihnen an die Hand geben, die sie auch brauchen.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam. Heute, wie begegnet man Verschwörungsideologien an Schulen? Mit Sophia Bock. Geboren und aufgewachsen im Speckgürtel Hamburgs, begann Sophia Bock ihr Lehramtsstudium an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Dort absolvierte sie ihren Bachelor in den Fächern Deutsch und Geographie und wechselte für das Masterstudium an die Universität Potsdam. Zurzeit promoviert die junge Lehramtsabsolventin dort zum Thema Verschwörungsideologien als Herausforderung für Schulen und Lehrkräfte.
Mit Verschwörungserzählungen beschäftigte sich Sophia Bock bereits seit ihrer Masterarbeit.
2021 veröffentlichte sie zusammen mit dem Professor Dr. Wilfried Schubart ein Buch zu diesem Thema und bietet außerdem Fortbildungen für LehrerInnen an.
Sowohl im Buch als auch in den Fortbildungen liegt ihr Fokus auf der Unterstützung von Lehrkräften.
Weil Schülerkonzepte gibt es inzwischen schon viele und recht gute. Also erst ging es darum, da welche zu entwickeln, Unterrichtskonzepte, wie kann man mit Schülern dazu arbeiten in den Fächern. Aber dann habe ich auch im Praxissemester festgestellt, gerade als dann auch das mit der Corona-Pandemie ziemlich akut war, es noch keine Impfung gab, dass gerade unter Lehrkräften so eine Hilflosigkeit herrschte und sie sich gefragt haben, so wie können wir damit umgehen und was müssen wir dazu eigentlich wissen, und ich traue mich nicht, damit umzugehen, weil ich gar nichts weiß oder ich weiß vielleicht was, aber ich weiß nicht genau, ob ich damit umgehen soll mit dem Beutelsbacher Konsens, also dass ich Schüler ja nicht politisch überwältigen darf sozusagen. Natürlich darf ich eine politische Meinung haben, das wird auch manchmal falsch verstanden von Lehrkräften oder falsch ausgelegt, aber es braucht ein bisschen Mut, sich damit zu beschäftigen.
30% der Bevölkerung halten Verschwörungstheorien für wahrscheinlich richtig oder sicher richtig. 11% halten die Aussage für sicher richtig und sind damit überzeugte Verschwörungstheoretiker.
Diese Zahlen stammen aus einer Umfrage mit 3250 Befragten der Konrad-Adenauer-Stiftung. In dieser wie in vielen anderen Studien wird der Begriff Verschwörungstheorie verwendet. Sophia Bock erklärt, dass diese Bezeichnung eigentlich nicht korrekt ist.
Wissenschaftler reden ungern von einer Theorie, weil sie ja falsifiziert oder verifiziert werden können müsste. Es geht da ja nicht, weil das sind alles Lügengeschichten. Die haben vielleicht einen wahren Kern, der manchmal auch sehr gering ist. Aber im Großen und Ganzen ist das eine Spinnerei und keine harmlose Spinnerei.
Sie verwendet stattdessen die Begriffe Verschwörungserzählung oder Verschwörungsideologie. Doch vom Wort selbst noch einmal einen Schritt zurück zur Definition. Was genau ist eine Verschwörungsideologie?
Es ist im Prinzip eine grundsätzliche antidemokratische Haltung, denn es ist ja immer der Gedanke, dahinter irgendeine bestimmte Person oder Personengruppe möchte irgendetwas Bestimmtes erreichen, um der Gesellschaft zu schaden, um der Bevölkerung zu schaden, und lässt diese aber darüber im Dunkeln. Das ist sozusagen die Kerndefinition einer Verschwörungserzählung, und in ganz, ganz viele Richtungen ist es anschlussfähig.
Es lassen sich Tendenzen ausmachen, wer anfälliger für Verschwörungserzählungen ist.
Menschen mit niedrigeren Bildungsabschlüssen zum Beispiel. Dennoch sollte Schubladendenken vermieden werden, sagt Sophia Bock.
Man möchte auch immer alles so ein bisschen gesellschaftlich exkludieren. Es sind immer die anderen, die irgendwas glauben, oder die anderen, die Spinner sind. Meistens auch mit der Rechtfertigung, da muss ich mich ja nicht damit befassen oder müssen wir uns ja auch nicht damit befassen. Was eigentlich schon ein grundlegender Fehler ist, weil auch das haben psychologische Studien gezeigt oder auch sozialwissenschaftliche Studien, dass grundsätzlich jeder dafür anfällig ist. Egal in welcher Lebenssituation, egal mit welchen Vorgeschichten, mit welchem Bildungsstandard, mit welchem soziokulturellen Standard oder Herkunft, das ist im Prinzip völlig egal.
Eine viel größere Auswirkung auf die Entwicklung von Verschwörungsideologien haben nationale oder globale Krisensituationen und die damit verbundenen Unsicherheiten.
Deshalb glauben die meisten Menschen auch, dass die Zahl der Verschwörungsgläubigen seit der Corona-Pandemie gestiegen sei. Eine intuitive Einschätzung, die aber nicht belegbar ist.
Also Studien zeigen auch, dass der Verschwörungsglauben nicht mehr geworden ist. Aber er tritt halt deutlicher zutage, sowohl im Internet als auch auf der Straße. Und das ist sozusagen das, was eben auch dann die Gefährlichkeit birgt, eben andere wieder mitzureißen. Es ist sehr viel medialer präsenter, aber es wird gleichzeitig auch sehr, sehr viel mehr dagegen aufgeklärt.
Den Glauben an eine Verschwörungserzählung vergleicht Sophia Bock mit dem an eine Religion. Beides kann weder wissenschaftlich belegt noch widerlegt werden.
Stattdessen hielten Verschwörungsideologien einfache Antworten auf komplexe Fragen bereit und verfügten über ein identitätsstiftendes Potenzial.
Menschen glauben das, weil es eine Überzeugung ist, wie eine Art Religion. Ob das nun plausibel ist am Ende, ist im Prinzip irrelevant, weil diese Überzeugung, wenn sie einmal da ist, dann ist es schwierig, das mit Fakten zu widerlegen. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen gleichzeitig an zwei ähnliche Verschwörungstheorien glauben. Also die eine wäre zum Beispiel, dass Prinzessin Diana getötet wurde absichtlich von irgendeinem Geheimdienst und die gleiche Person glaubt aber auch, dass Prinzessin Diana noch lebt. Und das kann eigentlich nicht passen, aber gibt es tatsächlich und ist auch gar nicht so selten.
Dieses Fehlen einer grundlegenden Diskussionsbasis macht den Umgang mit Verschwörungsgläubigen so schwierig.
Überzeugte AnhängerInnen wiesen eine antidemokratische Haltung und ausgeprägte Freund-Feind-Bilder auf, erläutert Sophia Bock. Das mache Verschwörungsideologien zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem.
Wobei natürlich zwischen harmlosen und gefährlichen Verschwörungserzählungen unterschieden werden müsse.
LehrerInnen sind aufgrund ihres Berufes in einer exponierten Position. Sie werden häufig mit Verschwörungserzählungen konfrontiert und sehen sich dann vor die Frage gestellt, wie sie diesem Phänomen am besten begegnen können.
Als Lehrkräfte kriegen sie das aus allen möglichen Richtungen, von Schülern, von Eltern und vielleicht auch von Kolleginnen. Und da sozusagen sofort darauf einzugehen, wie rede ich damit? Das ist ja immer noch kein Familienmitglied, was ich vielleicht besonders gut kenne. Und es sind für mich Personen, mit denen ich umgehen muss, aber ich darf sie gleichzeitig nicht angreifen oder so. Das ist ein Machtverhältnis, was da vorherrscht. Und gerade mit Schülern muss man schauen, will ich in der Form als Lehrkraft jetzt gerade darauf eingehen? Kann ich darauf eingehen? Habe ich die Zeit und den Nerv? Und in was für eine Diskussion mündet das eigentlich am Ende? Und ich denke, da erfordert das viel Mut und es muss eben auch ernst genommen werden, weil letztendlich sind diese Sachen einfach sehr, sehr gefährlich.
Glauben SchülerInnen an Verschwörungsideologien, wird man als Lehrkraft nur manchmal direkt damit konfrontiert.
Das kann natürlich auch sehr offensichtlich sein, auch da gab es Aussagen, gerade in Richtung Geografie und Klimawandelleugnung und sowas, weil das auch eben meine Fächer sind, die ich mitbekommen habe. Aber oft ist es auch eher so subtil. Also das Thema Bevölkerungsentwicklung war auch so ein geografisches Thema, wo eine Schülerin auch gesagt hatte, naja, aber Merkel hat doch die Grenzen aufgemacht und sowas. Das ist dann nicht so offensichtlich, aber es schwingt eben mit. Und da sozusagen genauer hinzuhören und auch abschätzen zu können, hatte der Schüler oder die Schülerin das jetzt nur nachgeplappert oder ist das so gemeint? Also ein bisschen den Grad, wie schlimm es sozusagen ist, in Anführungsstrichen, rauszufinden und eben darauf auch reagieren zu können. Und die Stunde hatte ich gehalten und ich habe gesagt, naja, welche Grenzen soll sie denn aufgemacht haben? Die waren ja die ganze Zeit auf. Das ist ja EU, Schengen-Raum. Und vieles passiert doch einfach so, ohne dass Lehrer das mitkriegen oder Lehrkräfte insgesamt, weil nicht alle Äußerungen laufen offensichtlich ab. Manches geht auch nur unter den Schülern im Gruppenchat der Klasse oder in dem, was sie in den sozialen Medien mitbekommen.
Die Schule hat neben den Eltern den größten Einfluss auf Kinder und Jugendliche.
Freunde als Vertrauens- und LehrerInnen als Autoritätspersonen spielen eine große Rolle in der Entwicklung von Heranwachsenden. Der großen Verantwortung, die Lehrkräften in Bezug auf Verschwörungsideologien damit zufällt, wollen die meisten auch gerecht werden.
Sie fühlen sich jedoch der Herausforderung manchmal nicht gewachsen und mit ihr alleingelassen.
Um dem etwas entgegenzusetzen, veröffentlichten Sophia Bock und Dr. Wilfried Schubert im November 2021 das Buch Basiswissen Verschwörungsmythen – ein Leitfaden für Lehrende und Lernende.
Das Buch beinhaltet unter anderem die Aspekte und Erkenntnisse aus Sophia Bocks Masterarbeit.
Mein jetziger Betreuer der Promotion, der Professor Dr. Wilfried Schubert, der jetzt seit einem Jahr schon emeritiert ist, der ist Mitherausgeber dieser Buchreihe Brennpunkt Schule im Kohlhammer Verlag. Der hat damals gesagt, wir könnten ja mal ein Buch zusammenschreiben, da haben sie dann noch mehr Platz, das Ganze mal auszubreiten. Das Buch ist eigentlich gedacht als so eine Art Multiplikatoren-Exemplar, das heißt zum Selbstlernen. So. Also die Idee ist, dass da das ganze Wissen zusammengedampft ist, was man so als Grundlage dafür braucht. Und wir sind im Moment in Absprache mit dem Brandenburger Ministerium, wo wir eine kleine Arbeitsgruppe gegründet haben. Das ist eben an allen Schulen, zumindest in Brandenburg, mal über Regionalkonferenzen verpflichtend bekannt gemacht wird. Da geht es gar nicht so sehr um den Verkauf des Buches, aber es geht eben darum, darauf aufmerksam zu machen.
Die Fortbildungen zum Umgang mit Verschwörungsmythen, die Sophia Bock unter dem Namen Fakeless erteilt, richten sich ebenso wie das Buch an Lehrkräfte.
Die Teilnehmenden setzen sich mit dem Thema in 3 Modulen auseinander.
Sensibilisierung, Basiswissen und Unterrichtsplanung.
Das erste ist erstmal so ein Einführungsteil, wo es so ein bisschen um Sensibilisierung geht. Was wissen Lehrkräfte schon darüber? Das weiß ich ja oft nicht, wenn ich diese Fortbildung gebe. Nachdem ich alles ein bisschen kennengelernt habe, dann kann ich gucken, okay, das und das Basiswissen gibt es. Das ist immer relativ ähnlich, je nach Schwerpunkt. Also sowas wie Definition, Aufbau, Hintergründe, warum glauben Menschen daran und wie verbreitet ist das Ganze. Und dann im letzten Teil gibt es dann eben diese Unterrichtskonzepte, wo auch Lehrkräfte selber anfangen, Sachen zu entwickeln. Da gehen wir aber leider, weil wir kein eigenes Fach haben, was wir jetzt Demokratie oder Medienbildung nennen können, von den Fächern aus. Weil wir haben ja ganz, ganz viele Narrative, mit denen ich in ganz, ganz vielen Fächern im Prinzip Anschlüsse finden kann. Ich kann in Biologie, kann ich zum Thema Impfen eine Stunde konzipieren, weil das sowieso im Lehrplan steht. Ich kann in Deutsch im Prinzip jede Verschwörungserzählung nehmen, wenn ich mir zum Beispiel auch verschiedene Argumentationsstrategien anhöre oder anschaue, besser gesagt. Musik und Kunst ist ein ganz beliebtes Feld, einfach weil die Rechtsrock-Szene ganz viel mit Musik arbeitet natürlich. Ja, es ist eine Lehrkräftefortbildung erstmal für alle Lehrkräfte, also nicht nur für Politik oder Geografie oder Geschichtslehrkräfte, auch wenn ich natürlich von denen öfter angefragt werde, weil die Themen da auch teilweise schon mit in den Lehrplänen drin stecken. Aber mir geht es vor allem darum, auch alle anderen zu erreichen, damit es eben als gesamtgesellschaftliches Thema berücksichtigt wird und mehr Relevanz und mehr Präsenz bekommt.
Und wie sieht jetzt der richtige Umgang mit Verschwörungsgläubigen aus?
Ich würde immer mal wieder auch, sag ich mal, normalen Content schicken. Also das ist einfach, dass sie sehen, dass es auch noch jenseits dessen was gibt. Und sich da auch nicht drauf einlassen. Muss man für sich selber abschätzen, was man für eine Beziehung zu dieser Person hat. Aber zumindest immer versuchen, und auch wenn keine Reaktion drauf kommt, und wenn es nur fürs eigene Gewissen ist, oder immer wieder hinterfragen. Es gibt ja auch Menschen, die das da durchaus wieder rausschaffen. Und auch gerne davon erzählen, was sie dazu geführt hat, was sie dazu bewegt hat. Das ist ja durchaus der Fall. Aber im Prinzip ist das Motto so ein bisschen, die mitkriegen, die noch nicht so tief sind, die da mehr erfahren wollen und die vor allem letztendlich auch damit dann umgehen müssen.
Vor allem sollte man schon kleine Andeutungen ernst nehmen, diese hinterfragen und ihnen auf keinen Fall mit pauschaler Ablehnung begegnen.
Genau, eher hinterfragen, weil das natürlich auch deren Geist anregt, auch wenn es nur für neue Argumente ist. Aber wenn ich automatisch anfange zu sagen, das ist doch Quatsch, dann fühlen sie sich nur noch angegriffener, kriegen eine noch krassere Ablehnungshaltung oder äußern sich auch gar nicht mehr dazu. Also in der Regel wird dann eher der Kontakt abgebrochen, weil es dann heißt, nee, dann orientiere ich mich lieber an meiner Gruppe, die dann genauso denkt wie ich. Und das ist eigentlich dann die größere Gefahr.
Um LehrerInnen besser darauf vorzubereiten, wie sie junge Menschen für das Phänomen sensibilisieren und letztendlich davon abhalten können, an Verschwörungserzählungen zu glauben, würde Sophia Bock einiges an deren Ausbildung verändern.
Ich finde, es wäre notwendig, schon im Studium, das zumindest als Thema der Erziehungswissenschaften, aber eben auch der Sozialisationstheorien, verpflichtend zu machen und es auch breiter aufzustellen. Medienbildung ist ein Stichwort. Demokratiebildung wird immer gerne genannt, aber es muss endlich mit Inhalten gefüllt werden. Also alle verlangen immer mehr Medienbildung, mehr Demokratiebildung und die Forderung wird auch oft an Schulen gestellt, wo die Schulen natürlich zurückfragen, ja, und was genau sollen wir da machen? Und vielleicht auch Fortbildung in dem Bereich unter anderem auch mal verpflichtend machen. Vor allem Lehrkräften eine Möglichkeit zu geben, sich Rat zu holen, dass Schulen mit in die Verantwortung genommen werden und auch Geld vor allem dafür bereitgestellt wird, dass es Personen an Schulen gibt. Mehr SchulpsychologInnen, SchulsozialarbeiterInnen, alle Personen, die ja mit den Lehrkräften und auch mit den Schülern gemeinsam an diesen Problemen arbeiten können, weil das einfach notwendig ist. Denn das sind gesellschaftliche Entwicklungen, die möchte keiner. Und da braucht es aber eben dann nicht nur Menschen, die es freiwillig machen, sondern vor allem Menschen, die davon eben auch leben können. Dann könnte man hier auch andere Verhältnisse haben, die Lehrenden und Lernenden einen bereichernden Arbeits- und Lernalltag bescheren könnte.
Listen up! Der Podcast der Uni Potsdam.
Produziert von Speak Low im Auftrag der Innovativen Hochschule Potsdam.